So, Maria, bist du bereit?
Ich bin bereit und ziemlich aufgeregt.
Ja, wir haben nämlich ein neues Konzept uns überlegt. Ich habe mir diesmal für diese Folge ein Thema herausgesucht oder überlegt, mit dem ich jetzt Maria überraschen werde. Habe versucht, mich ein bisschen zu belesen, dass ich auch ab und zu zumindest so ein bisschen Hintergrundwissen dazu steuern kann. Und du hast keine Ahnung, um was es geht, ne?
Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich vielleicht gar nichts dazu sagen kann.
Ach. Wir haben immer Sachen gefunden zum Labern. Doch, auf jeden Fall kannst du dazu was sagen. Das betrifft dich ja auch. Es geht nämlich jetzt nicht um Autos oder so, sondern um Kinder. Und damit willkommen bei Motivierend Ehrlich. Ich möchte gerne mit einer Anekdote beginnen, beziehungsweise das ist eigentlich eine Geschichte, die so in meinem Freundeskreis kursiert und wir wissen alle nicht, ob die so wirklich so stattgefunden hat, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und zwar saß ein Bekannter von uns in der U-Bahn in Wien und du musst dir vorstellen, in Wien ist es nochmal so ein bisschen anders als in Deutschland. Man guckt sich nicht an in der U-Bahn, man vermeidet jeglichen Augenkontakt.
Guckt man sich in Deutschland etwa an?
Naja, ab und zu, dann lächelt man sich zu und so. Oder ich mache das so. Bin ich die Einzige, die das macht?
Ich fahre ja nicht mit der U-Bahn, aber...
Doch, ich gucke dann schon Leute an. Manchmal labere ich dann auch mit denen und so. So in Deutschen sind die alle schon so ein bisschen offener, würde ich sagen.
Okay, also als ich jünger war und mit der U-Bahn noch gefahren bin, habe ich immer meinen Blick auf den Boden gesenkt und eigentlich versucht, wirklich niemanden anzugucken.
Das ist es, du gehörst einfach nach Wien.
Ja, tief. Ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht auch... die Reinkarnation von Sissi bin.
Deswegen, das kann gut sein. Das kann gut sein. Wir sitzen in dieser U-Bahn und sitzt da so. Ganz richtig gut erklären, die Geschichte. Gegenüber von ihm sitzt ein ungefähr 5 Jahre alter Junge neben seiner Mama. Der Junge fängt an, mit dem Fuß zu wippen und kickt dann immer so meinem Bekannten gegens Bein. Immer wieder. Der Bekannte denkt sich zuerst, hä, ist das jetzt aus Versehen? Aber nein, es hört nicht auf, er kickt weiter. Und der Bekannte sagt dann irgendwann, kannst du es lassen? Nachdem er schon mal probiert hat, sich irgendwie anders hinzusetzen. Aber das Kind, dieser 5-jährige Junge, lächelt ihn an und kickt einfach weiter. Die Mutter kriegt es entweder nicht mit oder ignoriert, sie guckt aus dem Fenster. Und dann sagt der Bekannte zur Mutter, Entschuldigung, ihr Kind kickt mich die ganze Zeit gegens Bein. Können Sie vielleicht dem Kind sagen, es soll aufhören? Dann guckt die Mutter ihn an, lächelt und sagt, nee, sorry, ich erziehe anti-autoritär. Daraufhin nimmt der Bekannte seine Wasserflasche und kippt sie dem 5-jährigen Jungen über den Kopf.
Wirklich?
Das ist krass, oder?
Das ist wirklich krass.
Also, wer ist jetzt im Recht? War es okay? War es von der Mutter okay, gar nicht einzugreifen, zu sagen, ich erziehe mein Kind anti-autoritär? Und war das die richtige Reaktion von diesem Bekannten, einfach mal eine Wasserflasche über den Kopf von dem 5-jährigen Kind zu kippen? Wie hättest du reagiert? Wäre dir das passiert, dass jemand dir so die ganze Zeit, so ein Junge dir so gegens Bein kickt und die Mutter nichts macht?
Na, also ich hätte mit Sicherheit dem Kind nicht eine Wasserflasche über den Kopf geschüttet. Das finde ich schon krass mutig so.
Naja, mutig. Er hatte ja auf jeden Fall die Überhand. Ja. Es war halt eher einfach eine Arschaktion.
Ja,
es war einfach schlimm. Ich meine, der kann auch aufstehen und gehen.
Genau, also ich wäre wahrscheinlich aufgestanden und hätte mich woanders hingesetzt.
Genau.
Aber dem Kind hätte ich kein Wasser über den Kopf gekippt. Die Mutter ist natürlich also krass, ne?
Das muss man erstmal können als Mutter. Ja,
also.
Das zu sagen. Und ich kann dir jetzt auch schon mal verraten, du kannst dir schon denken, ich möchte so ein bisschen über die verschiedenen Erziehungsstile reden. Und das ist natürlich ganz schwer, weil da gibt es ja extrem viele im Sinne von, das wird anders aufgefasst. Also es gibt mehrere Philosophen oder Philosophinnen, die das anders quasi einschätzen. Da gibt es wirklich ganz viele Modelle quasi. Und wir reden natürlich jetzt so, wie wir immer reden, ganz einfach wie, ja, ohne viel Fakten. Aber ich fand es total spannend, mal mich ein bisschen in diese anti-autoritäre Erziehung einzulesen. Und ein Begriff, wenn man an Erziehungsziele denkt heutzutage, dann kommt einem ja total oft bedürfnisorientiert unter, oder? Mhm. Das ist so der Hauptbegriff, finde ich, den man kennt. Und oder eben, ja, ich setze meinem Kind schon Grenzen. Ja, sowas. Also ich habe ein bisschen geguckt, dieses Anti-Autoritäre, das kam besonders in den 60er, 70er Jahren. Und zwar gab es da auch, da gab es so, oh Mann, jetzt habe ich hier meine Notizen nicht mehr. Hauptsache ich sage, ich wollte das unbedingt irgendwie mit ein bisschen Hintergrundwissen füttern. Aber in den 60er, 70er Jahren war es halt so, dass es dann auch so bestimmte Kindergärten gab. Da gab es auch ein bestimmtes Wort dafür, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und da war das auch so, dass man halt eben ohne Autorität erzogen hat. Und das ist ganz spannend, weil das war halt meistens eine Generation, die wurden selber sehr streng erzogen und haben dann gesagt, nee, für unsere Kinder machen wir das anders.
Aber es ist ja auch so ein bisschen so eine Hippie-Bewegung, ne?
Ja, genau. Das war wirklich so eine Hippie-Bewegung. Und da hat man echt gesagt, ja, nee, wir wollen, dass die Kinder sich ihre Fehler quasi selber machen und daraus lernen. Und es ist natürlich total cool, wenn man das so überlegt, dass man sagt, okay, die Kinder sollen sich frei entfalten, die können ihre eigenen Entscheidungen treffen und so weiter und die lernen gleich Verantwortung zu übernehmen, das ist, kennt man ja, ne? Aber was natürlich ein Problem ist, ist, dass die manchmal ja noch gar nicht dazu in der Lage sind. Also das ist ja wie, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, es ist total kalt draußen und das Kind sagt, ich gehe nur im T-Shirt raus und du sagst dann, ah ja, okay, mach mal, ist halt, wirst du ja dann schon merken, wenn du krank bist. Nur das Problem ist, die Kinder werden dann nicht sofort krank, sondern ein paar Tage später, die nehmen das überhaupt nicht mehr in Verbindung wahr mit diesem einen Event, wo sie ohne Jacke rausgegangen sind. Deswegen, das ist natürlich ein schmaler Grat. Wie würdest du denn deinen Erziehungs- oder euren Erziehungsziel beschreiben?
Also das ist spannend, weil wir ja doch einen großen Unterschied haben von der, also durch die Jahre einfach, ne? Und viele Sachen würde ich heute auch anders machen als bei meiner Tochter. Also weil, also fangen wir mal mit einem Beispiel an. Das haben wir jetzt nicht durchgezogen, weil wir es damals schon ganz fürchterlich fanden. Aber es kursierte doch damals dieses Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Kennst du das?
Nee, aber ich kenne natürlich das Prinzip von so Schlaferziehung oder, ja.
Und wenn du wenn man ein Kind bekommt, und zumindest war es auch zu dieser Zeit so, dann kuten die dich ja auch mit Informationsmaterial und Büchern und Lektüren zu und sagen, so musst du es machen, ne? Als frischgebackene Mutter ist man dann manchmal ein bisschen verwirrt und denkt so, Gott, fühlt sich jetzt für mich nicht gut an, aber wenn das da so steht, vielleicht muss man das so machen. Jedenfalls haben wir uns dann auch dieses Buch gekauft und schon nach den ersten Seiten habe ich gedacht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich, logisch für mich ist es nicht, weil ich trage mein Kind 9, 10 Monate in meinem Körper. Es ist immer bei mir. Warum soll ich es jetzt alleine lassen? Es versteht ja gar nicht, was passiert.
Ja.
Also haben wir es einmal ausprobiert an einem Abend, wo wir gedacht haben, naja gut, vielleicht schläft sie ja dann und haben uns, du sollst dann das Kind hinlegen und beruhigen und so und dann gehst du irgendwann nach ein paar Minuten raus und dann sollst du nach ein paar Minuten wieder reinkommen. Diese Minute oder was, die wir vielleicht noch nicht mal ausgehalten haben, da habe ich schon geweint.
Hat da das Kind dann echt geweint?
Natürlich.
Auch? Um Gottes Willen.
Und ich frage mich, warum? Warum will man so einen kleinen Soldaten da erziehen, der dann sich hinlegt und alleine einschläft? Warum? Es ist ja viel, und ich meine, wir kommen alle aus einer Höhle, ja? Wir haben alle zusammengelebt, haben alle nebeneinander gelegen und hatten die Sicherheit. Warum soll ich diesen kleinen Menschen da hinlegen und dann sich selbst überlassen.
Genau, ja.
Und natürlich schläft dann so ein Kind irgendwann, weil es aufgibt. Das sind ja Sachen, die man dann ja über die Jahre auch, also wir haben es dann ja auch, wie gesagt, nicht praktiziert und unser Kind hat einfach auch bei uns geschlafen und auch lange bei uns geschlafen und man hat sich aber von Verwandtschaft und Bekanntschaft auch immer so ein bisschen so Sprüche anhören müssen. Ja, das lernt die ja nie mehr. Oder, na, da habt ihr euch ja dann jemanden rangezogen, ne? Das wird die ja ausnutzen.
Als wären
Kinder solche abgebrühten kleinen Monster. Also natürlich, Und da bin ich ja voll bei diesem bedürfnisorientierten Erziehen. Und heute ist es einfach so, dass ich sage, auch so Sachen wie, ich zähle bis drei und dann erhebt man die Stimme oder so, ne? Oder man sagt so, jetzt gehst du mal bitte in dein Zimmer.
So Drohungen.
Genau, ja. Also das ist einfach, das findet nicht mehr statt. Mein Sohn, der hat jetzt im Moment so eine Phase, und da habe ich mich auch mal jetzt belesen, der haut.
Mhm.
Also da ist irgendwas und dann haut er. Und manchmal natürlich dann auch mir ins Gesicht. So. Find's jetzt nicht so unbedingt schrill, ne? Als Mutter denkst du, ja, okay, ja, was hat der jetzt? Hat der ein Aggressionsproblem? Ist jetzt irgendwie, habe ich jetzt schon alles verkackt? Und Kinder, also die können sich natürlich nicht äußern und sind ja auch mit ihren Emotionen total überfordert. Und nun sollte man auch nicht die immer noch belohnen und denen Drops geben, wenn sie dir eine ins Gesicht getachtelt haben. Aber dieses so, wo man früher gesagt hat, naja, dann setz den mal auf den Boden. Dann muss er halt mal wissen, dass er das weiß der ja in 2 Sekunden nicht mehr, warum der jetzt auf dem Boden sitzen muss.
Genau,
also
das ist es, ja.
Nehme ich einfach seine Hand, halte die ganz ruhig fest, nicht dieses, wo man so, manche Eltern rütteln ja dann auch so an den, ja, Ärmchen von ihren Kindern. Und dann sage ich, ich möchte das nicht, das tut mir weh. Und dann, ne, und irgendwann wird das wahrscheinlich verstehen. Ansonsten muss er in den Keller ziehen.
So ein Spärchen doch ein.
Bei Trockenbrot und Wasser. Aber so ganz, also so anti-autoritär, das ist, finde ich, schwierig, ja, weil du ja eben, du lässt die ja irgendwann ja auch auf die Gesellschaft los. Und wenn die immer alles machen dürfen,
ja,
und keine Grenzen haben, und ich glaube, also so Grenzen müssen ja nicht immer unbedingt was negativ Behaftetes sein.
Auf keinen Fall, besonders für Kinder. Die brauchen es ja auch wie so ein Sicherheitsgerüst. Und ich glaube, das ist aber auch ganz oft so, es verschwimmt ganz oft, wenn man so mit Mamis und Papis am Spielplatz redet, so, dann verschwimmen oft diese Begriffe, dann ist es manchmal anti-autoritär und bedürfnisorientiert ist fast gleich, und das ist es halt gar nicht. Ich finde, du hast gerade schon so gut erklärt, wie es, was bedürfnisorientierte Erziehung eigentlich ist, weil da geht's ja einfach nur darum, dass man sagt, jede Äußerung des Kindes kommt aus einem Bedürfnis raus. Wenn das Kind weint, dann hat es ein Bedürfnis entweder nach Nähe oder nach Essen oder so, und dass man erstmal dem auf den Grund geht. Und toll, Faden verloren. Aber deswegen ist es ein, man kann auch bei bedürfnisorientierter Erziehung auch Grenzen setzen.
Ja.
Das ist schon möglich. Das heißt nicht, man muss dauernd immer ja und alles sagen.
Oder
sondern
so, ja, du hast mich jetzt zwar gebissen und das finde ich voll gar nicht in Ordnung, aber ich, weißt du, das
genau,
muss man ja auch nicht. Also
nee,
es gibt ja so ein Ding dazwischen.
Ja,
halt, ne?
Und weißt du, was, glaube ich, da der Unterschied ist, vielleicht darf man gar nicht sagen bedürfnisorientierte Erziehung, sondern bedürfnisorientiertes Zusammenleben.
Ja.
Weil du hast ja auch das Bedürfnis, nicht gebissen zu werden.
Genau.
Und dann ist es natürlich auch ein Aufeinandertreffen, wenn zum Beispiel besonders wenn man 2 Kinder hat, dann passt, ich kann nicht beiden Bedürfnissen gleich gerecht werden, sondern wir finden uns in der Mitte, aber wir nehmen die Bedürfnisse wahr, die sie haben. Wir sprechen im besten Fall darüber oder versuchen erstmal rauszufinden, was das ist und was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis meines Mannes, und dann können wir damit quasi arbeiten.
Ja, was natürlich auch immer so, also im Idealfall funktioniert das alles richtig super, ja, und ich, aber du hast ja so Momente, weißt du, wo man so, also man ist ja auch durch seine eigene Erziehung geprägt, ne? Man hat das ja auch alles erlernt, ne? Und ich meine jetzt gar nicht, dass meine Eltern jetzt so wahnsinnig viel verkehrt gemacht haben, aber sie sind ja auch aus einer Generation, wo Sachen eben anders gehandelt worden sind. Wobei wir auch nie alleine einschlafen mussten. Meine Eltern waren da auch schon immer sehr, dass wir dann bei denen bleiben konnten, so lange, wie wir es gebraucht haben. Heute schlafe ich nicht mehr bei meinen Eltern, das kann ich sagen.
Guck, es ist also möglich. Das heißt nicht, dass das Kind dann für immer bei den Eltern schläft.
Puh,
ist doch noch was aus dir geworden.
Das ist noch was aus mir geworden. Aber man würde ja auch mit einem anderen erwachsenen Menschen, würde man ja auch nie so umgehen wie mit seinen Kindern. Es ist immer so ein bisschen, weißt du, so, als würde man die besitzen, ne? Als würde man ist ja am längeren Hebel und die müssen sich halt unterordnen. Und ja, man, also in einer Familie oder in einem familiären Umfeld muss man sich natürlich auch unterordnen beziehungsweise Kompromisse miteinander eingehen, aber da gehört jeder zu und auch kleine Menschen. Aber man würde ja mit einem erwachsenen Menschen nie so reden, wie man manchmal dann
mit einem Kind redet. Das stimmt. Und auch diese Erziehung auf Augenhöhe, das ist ja auch sowas, was man immer wieder hört. Aber da habe ich irgendwie persönlich das Problem, dass Naja, ich weiß nun mal mehr als mein Kind. Also
du
wirklich,
bist klein, ich nee, bin aber, groß, du nein, bist aber doof, ich bin schlau.
Nee, aber zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Jackenbeispiel wieder nimmt, mit Jacke anziehen, wenn es kalt ist. Natürlich würde ich dir nicht sagen, Maria, wir gehen jetzt raus, zieh mal lieber deine Jacke an, weil es kalt draußen.
Ja.
Weil ich weiß, dass du schon deinen Wissensschatz hast, dass du selber entscheiden kannst. Ich bin ja auch nicht, das kommt auch noch dazu, ich bin nicht verantwortlich für dich.
Ja.
Aber bei meinem Kind, das weiß eben noch nicht, dass es krank wird. Und deswegen würde ich es ihm schon sagen. Und da ist immer dieses Schwierige, was ist jetzt noch, ab wann schreibe ich meinem Kind was vor versus ab wann zeige ich meinem Kind,
wer hier die Hosen anhat.
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich ja auch eine Sache. Also ich, bei meiner Tochter habe ich immer genölt, nein, das mache ich heute noch, ja? Du musst bitte eine Jacke, ich meine, die wird 15, ne?
Ja.
Oh, so. Und dann sag ich, kannst du bitte, es ist arschkalt draußen, kannst du dir bitte noch ein Tuch ummachen? Weil ich ja auch, also durch die Historie weiß ich ja, wie anfällig sie auch für Halserkrankungen ist.
Ja.
So, sie geht natürlich. Sie sagt, Mama, ich mach die Jacke zu. Ich so, verarsch mich doch nicht.
Du nee, machst sobald die doch, sie draußen ist.
So. Und dann sag ich, okay. Dann nehme ich mich zurück und sage, okay, pass auf, ich habe es jetzt mehrmals gesagt. Wir wissen, wie es laufen wird. Du wirst jetzt mit deinen flatterigen Sachen wirst du zur Schule gehen. Ich meine, wir haben es ja nicht anders gemacht, ja?
Natürlich nicht.
Du wirst dir dann irgendwie eine Halsschmerzen wirst du in, ich sage mal, in 2 Tagen wirst du Halsschmerzen kriegen, kratzen. Und wer wird dann Recht behalten? Ich. So, was passiert? Es passiert dann meistens auch genauso, wie ich sage. Dann feiere ich mich natürlich schon.
Hardcore.
Natürlich, weil ich einfach recht hatte und sie unrecht.
Haha, edgy bitch.
Du hast Halsschmerzen, ich hab's gesagt. So, aber bei so kleinen Kindern ist das natürlich auch so eine Sache, die werden ja dann auch bockig. Aber man kann ja vielleicht sagen, pass auf, okay, wenn du jetzt in dem T-Shirt rausgehen möchtest, es ist wirklich sehr, sehr kalt, Mama nimmt mal eine Jacke mit.
Krass, bist du klug, Maria. Das stimmt, das kann man machen. Ja, aber das Kind, manchmal spürt es ja dann auch nicht, wenn dem kalt ist, weil das dann so viel rumrennt und dann ist es ihm egal und ist trotzdem krank nachher.
Dann musst du es sofort nehmen und in die Jacke reinpacken.
Und auch, ja, man muss so Zwischenwege finden, ne? So ja. Wie immer. Ich glaube aber auch das, was du gesagt hast mit dem Beispiel mit dem, oder zum Beispiel früher mit Bauchfrei oder so, dann, oh, deine Nieren, Blasenentzündung. Und dann hat man es eben doch gemacht. Wenn ich so überlege, meine Eltern haben mir auch immer gesagt, dass ich mich wärmer anziehen muss oder dass ich mich nicht so krass schminken soll oder sowas früher. Und natürlich hat mich das hardcore genervt und ich habe es trotzdem gemacht. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, ich hatte dann auch meine Freundinnen, denen wurde das gar nicht gesagt. Die wurden so wirklich ganz in Ruhe gelassen von den Eltern. Und bei denen hat sich irgendwann eingestellt, ach, es ist doch eh egal, wie es mir geht, was ich mache, meinen Eltern ist es egal.
Krass.
Und das ist natürlich krass, weißt du. Ich wurde total streng erzogen, wie gesagt, durfte ja nicht fernsehen, hatten wir jetzt hier schon mal. Traurige Kindheit, ja. Nee, oh, schwierig.
Die Schweigeminute.
Die Ilse, der Frieda, ich sag's euch. liebe euch.
Ich euch auch im Übrigen.
Und trotzdem, also ich wurde so streng erzogen und im Endeffekt, klar war es nervig zu dem Zeitpunkt, aber ich weiß, dass sie halt immer mein Bestes wollten und das hat im Endeffekt, hat das jetzt einen größeren Stellenwert.
Ja.
Und hat gesiegt. Versus eine Freundin von mir, bei der die Eltern nie wirklich Interesse hatten, die ein total zerrüttetes Familienleben. Mhm. Weißt du, das ist auch so schwer.
Ja, das ist wirklich interessant. Und so ein Beispiel kenne ich auch aus der Klasse von meiner Freundin. Von meiner Tochter. Die hat nämlich einen Klassenkameraden und da sind die Eltern auch eher so, die lassen den so halt leben.
Ja.
Und interessieren sie auch nicht so richtig. Und dann kam er von irgendwo her geflogen und es war arschkalt. Und dann haben sie ihm einfach keine Jacke mitgegeben.
Krass.
Und dann ist er einfach so. Und dann hat er den ganzen Tag da in so einem Pullover rumgesessen. Ich meine, ist ein Teenager, aber trotzdem ist ihm kalt.
Ja, das ist krass. Und dazu muss man noch mal sagen, das ist wirklich, das gibt noch mal einen Unterschied zwischen einer anti-autoritären Erziehung und der sogenannten Laissez-faire-Erziehung. Das ist Französisch für
scheißegal.
Ja, genau, für scheißegal. Lass sie machen.
Geh mir nicht auf den Sack, ist mir scheißegal.
Ja, und das ist wirklich, ja. Und es, ich finde das unglaublich, dass es das anscheinend auch in Familienmodellen gibt, weil als ich das recherchiert habe, dachte ich, okay, das ist vielleicht so ein bestimmter, keine Ahnung, Kindergarten oder vielleicht Schuldingsstil, aber dass man wirklich sagt, es ist, die Eltern zeigen kein Interesse an Interaktionen mit den Kindern, die lassen sie wirklich machen, sollen sie selber auf die Schnauze fallen, lernen sie schon draus, so wirklich überlassen sie der Wildnis.
Ja, das finde ich
das
krass.
Find ich das finde ich auch ganz krass, nicht. Oder?
Also man würde doch immer auf seine Liebsten, egal ob es jetzt die Kinder sind oder es sind Partner oder Tanten, Onkel, man würde doch immer
aufpassen.
Ja, also auch wenn meine Oma heute rausgeht und es ist zu kalt, sage ich ihr, du zieh dir doch lieber noch eine Jacke an, es ist kalt.
Ja, ich finde es auch ganz krass.
Aber es ist halt manchmal auch einfach so, Eltern sind dann überfordert und sind vielleicht auch, ist eine schwierige Phase, entweder sind sie klein und die haben irgendwelche Phasen oder sind dann Teenager, dann ist es eh schwierig, ja, das ganze Zusammenleben ist dann schwierig und dann ist es so tatsächlich so ein bisschen ja, so scheißegal, also komm, dann hängt der halt den ganzen Tag am Computer oder an seinem Handy, Hauptsache der geht mir nicht auf den Keks.
Ja, weißt du? Na gut, dass es solche Momente gibt, diese laissez-faire Momente oder so. Ja, das ist ja auch okay, aber ich meine in der ganzen...
Ich meine so generell, ja. Weil die dann sich damit nicht mehr auseinandersetzen wollen. Also als hätten die aufgegeben.
Ja, das finde ich ganz, also ganz schwierig.
Ja.
Was ich noch ganz spannend fand, war, also was mir gar nicht zuerst in den Sinn kam, aber bei so antiautoritärer Erziehung zum Beispiel, da lernen die Kinder viel... später oder seltener ein Empathiegefühl, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ja. Weil die ja immer machen können, was sie wollen.
Ja.
Dann ist es erstens natürlich später schwieriger, sich irgendwie an Regeln zu halten oder wenn sie in die Schule kommen oder mal in ein Arbeitsverhältnis und auch dieses Empathiegefühl, das war mir gar nicht beim ersten drüber nachdenken so bewusst, aber es macht natürlich Sinn.
Ja, voll, wenn du immer das machen kannst, was du selber willst.
Ja.
Dann, und ich meine, weißt du, also gerade so an Empathie, ne? Mangelt's ja der Welt wirklich viel.
Ja, ja.
Das ist nicht so geil, finde ich.
Deswegen ist eigentlich auch, also ich finde wirklich, ich meine, man muss dazu sagen, wir sind natürlich auch immer, es gibt immer so in jeder Generation einen anderen Erziehungsstil, ja. Der so überwiegt. Deswegen schreiben einem, oder so hat man ja auch ganz oft das mit dem, dass die Schwiegermutter irgendwie sagt, ey, was machst denn du da mit deinem Kind oder sowas. Mhm. Oder auch wenn man so zum Beispiel so Mama-Blogger-mäßig unterwegs ist, Mama-Bloggerin-mäßig, dass man dann irgendwie Nachrichten kriegt von so älteren Frauen mit, oh, meine Kinder haben alleine geschlafen, sind auch groß geworden.
Ja, aber weißt du was, das ist halt genau das Ding, ne? Und wenn dann auch so Leute sagen so, ah, ich weiß gar nicht, warum die heute alle so fertig sind, die Mütter, warum die alle so gestresst sind. Wir haben es auch früher gemacht. Ja, Hannelore, Glückwunsch, aber... Da ist eben keine Schlafbegleitung gewesen. Da ist man nicht alle 20 Minuten wieder zurückgerannt. Da hat man die Kinder nicht die halbe Nacht geschuckelt und gestillt und getragen, sondern man hat die einfach liegen lassen und irgendwann sind sie halt eingeschlafen.
Genau, und wir sind vielleicht so fertig und sensibel, weil wir eben die Fehler, die ihr damals gemacht habt, nicht wiederholen wollen.
So.
So ist es nämlich.
Mic drop jetzt.
Ja, bam. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Eltern mich ja immer ganz, auch wenn ich keinen Fernsehen durfte, sie haben mich immer ganz lieb in den Schlafen so begleitet und zwar immer sehr, liebevoll und auch dieses ernst genommen werden, das ist es ja auch. Ich glaube, wenn man, also auch bei dieser bedürfnisorientierten Erziehung, so wie sie jetzt gerade sehr modern ist, ist, dass man einfach die Bedürfnisse auch so ernst nimmt. Und auch wenn man das zum Beispiel gar nicht verstehen kann, wenn man sagt, Mama, ich habe aber Angst, weil ein Monster unter meinem Bett ist, dass man da nicht lacht, sondern das ernst nimmt.
Ja, nicht so. Nun hab dich mal nicht so. Ich hab da schon runtergeguckt, da ist
da
nichts.
Da ist keins.
So. Tür zu, Licht aus.
Außerdem wissen wir alle, dass Kinder mehr sehen können seit unserer Reihenfolge.
Oh Gott, ey, wenn du wieder damit anfängst, ich habe es immer noch nicht verkraftet. Ich gucke immer noch nachts. Ich wach nach diesem schrecklichen Typen, diesen Schwarzen mit dem langen Hut.
Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr gruselig. Ich muss auch sagen, ich denke auch noch manchmal dran. Aber
ein zweites Mal wird er bei dir nicht auftauchen, weißt du, Olivia? Bei mir war der noch nie.
Ja, das stimmt.
Schön, danke.
Vielleicht hat er die Podcast-Folge gehört. Ich liebe die Folge, wirklich. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann müsst ihr die anhören.
Ja, die Leute lieben die auch.
Ja, die war auch wirklich einfach richtig gut. Mhm. Also ja, was ist denn jetzt unser Fazit mit den Erziehungszielen? Schwierig, ne?
Es ist total schwierig. Grundsätzlich glaube ich auch, also das ist ja auch immer so, da gibt es so viele Einflüsse von außen. Und jeder will dann immer noch sagen, ja, aber mach das besser so. Man ist ja immer nur das Beste, die beste Mutter und der beste Vater für sein eigenes Kind.
Ja.
Und man kann vielleicht, wenn man sich unterhält, kann man sagen, naja, wir machen das so, kannst ja mal ausprobieren. Weißt du, dass man das so, aber nicht so, du musst es so machen.
Ja.
Weißt du? Alle Leute sollten sich vielleicht lieber mal so eher um ihren eigenen Stall kümmern. Nur die Anti-Autoritären. Die sollten vielleicht nochmal gucken.
Ja, weil das ist nämlich auch ein Problem. Stell dir vor, dein Kind trifft jetzt auf ein Kind, das total anti-autoritär erzogen wird, was ihm die ganze Zeit in die Fresse haut.
Mich würde mal interessieren, was aus denen geworden ist, wenn die erwachsen sind.
Das ist total spannend. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, was ich vorsagen wollte, diese Kindergärten, die so in den 60er, 70ern geboomt haben, die wirklich anti-autoritäre Erziehung quasi praktiziert haben.
Sind heute Anstalten.
Nee, gibt tatsächlich noch so ähnliches, heißt ja aber jetzt ein bisschen anders. Früher hießen die Kinderläden.
Ah.
Und es war tatsächlich, hast du schon mal gehört?
Ja, ist ja das so ein privates Ding, ne?
Ja,
so,
und kam tatsächlich, da gab es den ersten auch in Berlin irgendwo und es war früher ein Laden. Und dann gab es total viel leerstehende Läden, keine Ahnung, ich bin ganz schlecht, war sicherlich irgendwas, keine Ahnung, gab es sicher irgendwie so einen Notstand, weiß ich nicht, kenne mich nicht aus, ich bin so schlecht, wenn es um so Geschichte und so geht, oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde dann in diesem Laden, haben sich dann Leute zusammengetan und haben gesagt, okay, sie passen da auf die Kinder auf. Oder eben auch nicht.
Und sie fangen die ein und halten die in Horden.
Und deswegen Kinderläden. Und jetzt kommt's. Das war auch damals schon so, dass es ganz oft gibt keinen Haupterzieher oder Erzieherin, sondern das sind quasi mehrere Menschen, ganz oft auch Eltern, die sich zusammentun.
Mhm.
Und dann ganz viel Aufgaben wechseln, rotieren. Und heutzutage sind das so Elterninitiativen, mhm, Kindergärten.
Mhm.
Und das gibt's relativ häufig noch. Und ich will jetzt überhaupt nicht alle über einen Kamm scheren. Und das ist sicherlich auch ganz toll für manche Menschen. Und das funktioniert sicherlich manchmal auch sehr gut. Aber man kann da noch mal ein bisschen nachhorchen, wenn man sein Kind in so eine Elterninitiative Kindergarten schicken möchte, okay, wie viel von dieser anti-autoritären Erziehung von früher,
mhm,
steckt da noch drin? Und da gibt es auch ein paar, da gibt es so ein paar Kritikpunkte, die da dran hängen. Da gab es dann auch ganz schlimm mal so eine Welle mit sexuellem Missbrauch und so, weil da wurde ganz viel sexuelle Frühpädagogik praktiziert.
Ach du lieber Himmel.
Ja, und wie gesagt, es gibt auch ganz viele Leute, die oder ganz viele schlechte Erfahrungsberichte von Waldorfschulen und Montessori-Schulen stimmen ja auch nicht alle. Deswegen, das muss man jetzt wirklich sehr, sehr mit Vorsicht genießen, aber dass man da einfach nochmal ein bisschen guckt.
Aber sag mal, wenn das jetzt zum Beispiel, also wenn das Kind zum Beispiel die Windeln voll hat und will sich, ja, wir kennen es ja, will sich nicht wickeln lassen, dann läuft es den ganzen Tag so lange, wie es möchte, in der Windel rum.
Ja, und dann kriegt es nachher Hautausschlag und ist ganz schlimm und ganz furchtbar.
Und hat Schmerzen,
und überall
ist
die Kacke auch
in der
Wohnung
verteilt.
Und dann
sagt man dann so, das wolltest du ja so.
Ja.
Und mit Zähneputzen auch, ja? Also
ja,
ich verstehe es.
Da
also, das
muss
ist
ich
so
ganz oft drüber nachdenken. Das war schon mal was ich erzählt hatte in der Zahnputzfolge.
Ja.
Oder ich habe das zumindest angeschnitten, dass eine Freundin zu mir meinte, boah, wenn du aber deinem, mhm, Kind so die Zahnbürste in den Mund steckst, dann könnte man
das
mit
wie so Missbrauch
mit so einem Missbrauch gleichsetzen,
ja,
genau. Weil ich ja quasi etwas mache, was das Kind nicht möchte. Und besonders ich stecke dem Kind einen Gegenstand in den Mund. Weißt du, das ist schlimm. Aber auf der anderen Seite, die Zähne müssen halt geputzt werden. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein krasses Beispiel, weil man kann sagen, okay, wenn es wirklich keinen Bock hat, so mache ich das auch. Wenn mein, mhm, Kind wirklich keinen Bock auf Zähneputzen hat, dann lasse ich es halt, mein Gott, eine Nacht einfach mal aus.
Ja.
Oder wahrscheinlich jeder Kind, Zahnärztin schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen, aber jeder Psychologe und Psychologin denkt sich vielleicht, gut gemacht. Also weißt du, das ist halt auch so ein Ding.
Jede nassgeschwitzte Mutter, die schon 4 Stunden dem Kind mit der Zahnbürste
hinterherläuft, denkt sich auch,
fuck it, ist
ja
jetzt auch egal.
Nee, das finde ich total schwierig. Und da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden. Und ich habe so echt für mich so einen Zwischenweg eigentlich gefunden, mit dem ich ganz happy bin.
Ja.
Also auch mit meinem Mann gemeinsam, dass man halt sagt, okay, nein, man versucht es auch zu erklären, wenn das Kind groß genug ist, um es zu verstehen. Und
ja,
wenn nicht, dann versucht man das spielerisch zu machen. Und auch wenn ich das jetzt so sage, das hört sich dann auch so an, als wäre ich so perfekt, als hätte ich so diesen Erziehungs-, ja, ich habe den für mich gefunden. Aber natürlich gibt es Momente, wo es auch nicht funktioniert.
Ja. Ja, und die gibt, also klar, ne, weil man ja auch manchmal einfach dann schon so gestresst ist über den Tag und dann der Geduldsfaden ist schon so dünn, dass man dann auch manchmal wirklich, dass man fast an die Decke gehen möchte, wenn das jetzt nicht sofort so funktioniert oder nach dem 8000.
Ja.
Mal nicht funktioniert. Und dann versucht man ja auch immer rückwärts zu zählen und atmet vor sich hin oder geht mal, du hattest gesagt, du gehst dann auch manchmal raus und sagst dann zu deinem Mann, ich kann das gerade nicht.
Ja.
Wenn man natürlich alleine ist, ja, dann sagst du zu dem Kind, pass auf, ich kann das gerade nicht.
Ja, aber wirklich, ohne Scheiß, dann sagt man das, weil das ist eigentlich auch total gut, dass man dann auch den Kindern jetzt zeigt, okay, hey, das ist jetzt gerade meine Grenze und ich habe auch so wie du manchmal in der Trotzphase rumschreist, muss ich auch mal schreien oder im besten Falle nicht schreien, aber vielleicht heulen oder keine Art, Emotionen zulassen, jede Art von Emotionen.
Ja.
Ja, total schwierig. Oh, eine Sache wollte ich noch sagen, aber fällt mir nicht ein. Ich hasse das auch, wenn ich dann sage, dass ich was sagen wollte, es mir nicht einfällt.
War ich,
mir
dir noch ins Wort, ein. War ich dir ins Wort gefallen?
Nein, nee, ach.
Du möchtest doch lieber eher einen Monolog-Podcast haben, ne?
Auf keinen Fall. Ich würde mich so verzetteln, hätte keine neuen Impulse. Das finde ich wirklich schön. Das kriege ich auch in jedem Gespräch, was wir haben, kriege ich nochmal so neue Impulse von dir, wo ich auch nochmal so neu nachdenke und so.
Ich auch von dir. Das also wir scheinen uns gut gefunden zu haben, glaube ich.
Bin ich froh. Bin ich wirklich froh.
Aber ist es dir jetzt eingefallen?
Nee, aber mir ist noch eine kleine Anekdote eingefallen, die ich auch so lustig finde. Meine Schwägerin arbeitet in so einem bei so einer Attraktion und da gibt es einen richtig langen Aufzug. Und man muss halt diesen Aufzug, da gehen auch ganz viele Kinder hin, und wie so ein Aquarium quasi, ein ganz großes. Und sie hat auch erzählt, als ich mal mit ihr über diese anti-autoritäre Erziehung gesprochen habe, hat sie auch gemeint, ja, das ist so lustig, manchmal geht sie halt in diesen Aufzug und dann sind da halt Kinder, die drücken alle Knöpfe und die Mutter sagen dann auch, ja, nee, mein Kind darf selber entscheiden, was es macht. Und dann fährt aber die ganze Zeit halt dieser Aufzug hoch und runter und die anderen Menschen können es alle nicht nutzen. Damit ist die Barrierefreiheit dieses Gebäudes auch dahin.
Ja, ja.
Und so, und das ist halt total schwer, ne?
Voll. Und da bin ich ja wieder bei der Empathie, ne? Also wenn du dann, das ist ja auch, ich meine, so ein Kind stirbt ja davon nicht, wenn man sagt, du, also weißt du, hier warten ja noch andere, guck mal, hier der Mann oder die Frau, die kann nicht so gut laufen und so, die müsste da jetzt vielleicht hochfahren.
Ja, genau, dass man das zumindest so erklärt.
Und wir fahren ja dann wieder runter, dann kannst du wieder den Knopf drücken.
Jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte.
Schieß los.
Okay, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört.
Von einem Freund.
Dass die Trotzphase oder diese Wackelzahnpubertät oder wie man das nennt oder Vorschulpubertät bei Kindern, die bedürfnisorientiert erzogen werden, später eintritt als bei Kindern, die autoritär erzogen werden. Spannend, oder? Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Also, dass man irgendwie so sagt, mein Kind durfte ja immer alles machen. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, mein Kind durfte die ganze Zeit immer alles machen quasi. Und dann kommt es in die Schule. Ja, natürlich hat es da einen Tobsuchtanfall, weil da darf es ja plötzlich nicht mehr alles machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass so irgendwie diese Zyklen von Trotzphasen oder so richtig verschoben werden durch die Erziehung.
Das ist interessant.
Ja, da habe ich mich leider nicht zu belesen. Schade, ne?
Schade.
Naja.
Naja, du hast ja noch ein paar Versuche. Vielleicht kannst du das ja nochmal nachweichen.
In der nächsten Folge aufklären, meinst du?
Als zweiten Teil. Im Übrigen habe ich letztens darüber nachgedacht, gibt es eigentlich auch Staffeln
bei Podcasts? Bei Podcasts?
Haben wir jetzt, ich meine, wie viele Folgen haben wir jetzt? 22? Ja. Ist da schon vielleicht auch die erste Staffel vorbei? Macht man für die zweite Staffel was anderes?
Also ich bin, das passt zu unserer letzten Folge, ich bin im Sommer lang im Urlaub, aber mit Kindern. Ah, du auch, guck, da müssen wir gar nicht neidisch aufeinander sein. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es mal so eine Sommerpause gibt, oder?
Ach so, ja, das wäre vielleicht
so was kann man machen, so eine Sommerpause. Dann macht man halt so einen Monat oder so Sommerpause und dann, ich bin ja auch immer noch am Überlegen, ob wir mal nur jede zweite Woche eine Folge rausbringen.
Stress dich schon, ne? Stress dich, ne?
Nee, ich find's geil, aber da könnte man sich noch ein bisschen mehr informieren.
Erzähl doch nicht, als würdest du dann, also, wir würden dann auch wieder da sitzen wir würden und sagen, worüber reden wir denn heute eigentlich?
Ja, genau, stimmt. Aber es gibt auch genügend Podcasts von Leuten, die sich auskennen. Jetzt hat man mal hier einen Podcast von Menschen, die sich einfach nicht auskennen, nur Scheiße labern.
Entschuldige mal bitte, das ist so, als würden wir mit Freundinnen zusammensitzen. Unsere Zuhörerinnen feiern das. Die sagen, das ist toll. Die fühlen sich einfach auch so, als würden sie mit einer Freundin zusammenhocken.
Antwortet ihr eigentlich auch, wenn ihr uns zuhört?
Oh, das mache ich manchmal bei Sprachnachrichten.
Ja, ich auch.
Wenn meine Mutter mir eine Sprachnachricht, dann sage ich mal, ja, das stimmt. Und dann denke ich so, Manometer.
Ja.
Das ist eine Sprachnachricht.
Ja. Okay, also, das war, fand ich, auch eine spannende Folge.
Spannend, ja. Also
man kann noch Ewigkeiten darüber labern.
Ja, ich würde, was ich wirklich gerne wissen wollen würde, ob dieses Anti-Autoritäre heute auch immer noch so praktiziert wird.
Ja.
Und was aus den Kindern geworden ist, wenn sie erwachsen sind.
Die erziehen jetzt so ganz krass streng mit Regeln. Weil man macht doch immer das, was man dann nicht gemacht
hat. Vielleicht war das auch der Hintergedanke von den Eltern. Dann ist es schon wieder krass.
Dann ist schon wieder geil. Boah, ich habe keinen Bock, dann später auf meine Enkel aufzupassen. Ich mache einfach, pass jetzt nicht auf die Kinder auf, weil ich die anti-autoritär erziehe. Und die Enkel, die dürfen dann sowieso das Haus nicht verlassen. Ja. Das Kämmerchen, Besenkammer.
Krass.
Smart.
Also schreibt auch mal dazu.
Ja, gerne. Bitte. Und ihr könnt auch gerne auf dem TikTok-Kanal folgen. Hab zwar lange nichts mehr gepostet, aber wir haben ihn mal aufgemacht.
Olivia versucht es immer noch. Also ich habe auch schon ganz tolle Ideen gesammelt für diesen TikTok-Kanal, aber man kommt halt nicht dazu. Sorry, ich könnte alte Videos einfach reposten. Also von anderen TikTok-Kanälen.
Was, du willst andere klauen?
Ja, weiß ich nicht. Geht das nicht? Kann man das nicht?
Das ist illegal.
Ach so.
Du kannst, vielleicht kannst du mit so einer KI, kannst du dein Gesicht so drauf photoshoppen.
Ach ja, das geht ja heute alles schon.
Ja.
Ja, okay, dann mach ich super krass.
Okay, easy. Also ihr kriegt geilen, geklauten Content mit Marias Gesicht drauf.
Tschüss.
Tschüss.